Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, der Podcast von Sozialdemokratin und Gewerkschaftsverein gegen Notstandspolitik. Mittlerweile schon die 5. Ausgabe. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen für die leichten Tonprobleme, die es vielleicht geben kann, aber seriös wie wir sind, nehmen wir diesen Podcast im Gegensatz zu sonst in Zeiten wie diesen nicht im gleichen Raum auf, sondern sind räumlich distanziert über eine Videoschaltung, was natürlich Auswirkungen auf die Tonqualität hat. Gleichzeitig ist heute ein Tag, der wunderbar zu dem Thema passt, dem wir uns heute widmen wollen. Heute vor 46 Jahren hat in Portugal die sogenannte Nelkenrevolution begonnen. Es ist also durch eine Massenbewegung des Volkes der Faschismus in Portugal noch über einem halben Jahrhundert gestürzt worden. Leider ohne den zweiten notwendigen Schritt zu gehen, nämlich ohne die Wurzel des Faschismus auch zu stürzen. Den Kapitalismus, aber das Thema, dem wir uns heute widmen wollen, passt nichtsdestotrotz perfekt dazu. Es lautet nämlich Demokratie und Macht. An den Mikrofonen für euch sind heute
Marlies,
Peter
und Axel. Ja, wir mag einsteigen, wir mag anfangen. Ich meine, der Begriff Macht und Demokratie oder dieses Thema Macht und Demokratie kann ja sehr vielfältig interpretiert werden. Viele von uns sind in Betrieben aktiv. Da erleben wir momentan ganz viele Auswirkungen, wie Demokratie eingeschränkt werden kann. Ich weiß nicht, wer es schon mitbekommen hat oder wer in der Neufassung des aufgehobenen Epidemiegesetzes, die Regierung heute gerade wieder eingebracht hat, ist im Paragraphen 15 eine Regelung drinnen, die letztlich die Untersagung von Massenveranstaltungen, und ich interpretiere das jetzt einmal ja als Massenveranstaltungen, die für uns als Betriebsrätinnen, als Gewerkschafterinnen, als politische Aktivistinnen wichtig sind, wie Demos, Kundgebungen und Ähnliches, quasi bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vertagen kann. Gleichzeitig erleben wir momentan eine Einschränkung der Demokratie im Nationalrat, weil ich durchaus der Meinung bin, dass es nicht besonders demokratisch ist, wenn nicht alle Nationalratsmitglieder anwesend sind, auch wenn das vielleicht auf die Abstimmungen keine Auswirkungen hat, aber es hat auf jeden Fall auf die Quantität und Qualität der Diskussion negative Auswirkungen. Vielleicht einmal so viel zur Einleitung, um die Bandbreite unseres heutigen Themas abzustecken. Und jetzt seid ihr gefragt.
Dann darf ich vielleicht gleich einmal einsteigen. Das Thema Macht und Demokratie ist ja ein insofern spannendes, weil ja die Frage ist ja immer, wie Macht legitimiert ist. Macht kann ja auf verschiedenste Arten legitimiert sein. Und die Frage ist, ob diese Legitimation rechtens oder eben nicht rechtens ist. Also eine demokratisch legitimierte Macht, und viele von uns sind Betriebsrätinnen, Arbeitnehmerinnen, Vertreterinnen, eine demokratisch legitimierte Macht ist natürlich rechtens, weil sie durch eine demokratische Wahl passiert. Aber ich habe natürlich auch andere Mächte, die sich anmaßen, legitimiert zu sein, wie zum Beispiel das Kapital selbst übt Macht aus, und zwar massive Macht. Ein Geschäftsführer ist nicht gewählt, der ist eingesetzt. Das heißt mit anderen Worten, es gibt Macht, die nicht demokratisch legitimiert ist. Das hat es jetzt immer schon gegeben. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Die Frage, die sich wir stellen müssen, ob dieser Prozess der Machtzunahme der nicht demokratisch legitimierten Macht zunimmt oder abnimmt. Deren Strukturen, dass das ja nichts Neues ist, aber das intensiviert sich jetzt in unserer heutigen Zeit. Das ist genau das, dieser Prozess, den erleben wir gerade. Das ist nicht irgendwas, was jetzt da auf Schnipp daherkommen ist. Es hat es nur schon immer gegeben, nur es wird jetzt immer schärfer, immer strenger, immer autoritärer, immer hierarchischer.
Und als Begründung dafür wird der Covid-19-Virus herangezogen in sehr vielen Ländern.
Richtig.
Und im Endeffekt macht das dann Sachen aus, wie eben steigende Arbeitslosigkeit. Und steigende Arbeitslosigkeit und Menschen ohne Perspektive sind halt immer sehr anfällig für alles, was nach rechts und nach autoritär klingt. Okay. Weil das haben wir ja schon in den 30er Jahren erlebt. Und dann nochmal halt 38.
Wobei ich den Begriff insofern erweitern möchte, weil sich schon die Frage stellt, wie schaut die Demokratie tatsächlich aus? Das, also ein Wort umfassend oder ein Satz umfassend, ist die Demokratie selber demokratisch? Und da muss man sich natürlich die Demokratie auch dann klären. Weil es halt meistens, zumindest in der Welt, dass demokratische Einrichtungen, demokratische durchaus existieren, aber trotzdem nicht die ganze Bevölkerung und vor allem die Bevölkerung, die strukturschwache Bevölkerung, die wirtschaftsschwache Bevölkerung an der Teilnahme der Demokratie bis auf Wahlen, weil es gab ja theoretisch noch viel mehr Möglichkeiten, demokratische Entscheidungen herbeizuführen, das heißt bis auf Wahlen von der Demokratie ausgeschlossen zu sein, beziehungsweise zumindest eingeschränkt zu sein. Das heißt also, das wäre auch noch zu diskutieren, inwieweit Demokratie dann demokratisch für alle ist.
Ja, weil es auch die bürgerliche Demokratie ist, von der wir sprechen. Ja? Das heißt, mit anderen Worten, das, was du meinst, sind die Wahlen zu den ordentlichen Parlamenten und so weiter. Aber auch da gibt es natürlich weite Bevölkerungsschichten, die ausgeschlossen sind von selbst von diesen Wahlen, also von einer betrieblichen Demokratie, von einer Wirtschaftsdemokratisierung rede ich da noch gar nicht. Ich rede jetzt nur von öffentlichen Körperschaften wie Parlamenten zum Beispiel. Aber selbst da sind weite Bevölkerungsschichten ausgeschlossen.
Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn der Begriff bürgerliche Demokratie in seinen Kern genommen wird, ist es nicht immer die Demokratie der Herrschenden, die Demokratie der Mächtigen, die Demokratie derjenigen mit dem Geld? Und wenn man die Frage irgendwie zuspitzt, ist es wirklich Demokratie, wenn man alle 5 Jahre einmal ein Kreizel machen kann und dann können die Gewählten 5 Jahre lang tun, was sie wollen und man hat überhaupt keine Chance, was dran zu ändern? Fragezeichen.
Ja, Demokratie hat ja in Österreich jetzt nicht so die große Tradition. Also das muss man schon sagen, weil ich meine, eingeführt haben wir es in Wirklichkeit 1919 bis 1933 war es dann schon wieder vorbei und dann ab 1945 wieder. Also so viel mit Demokratie haben wir noch nicht gelernt.
Ja, aber ich behaupte mal, dass Demokratie, so wie wir vielleicht verstehen und wir vielleicht auch dann noch klären, was das für uns bedeutet, in der Entwicklung der Menschheit an sich ja quasi ein ja, zeitliches absolut Minderheitenprogramm ist. Das heißt, die Demokratie, die wir verstehen in allen Bereichen, auch in wirtschaftlichen Bereichen und ausgerollt auf alle gesellschaftlichen Strukturen, ja so wahrscheinlich fast gar nicht stattgefunden hat in der Geschichte der Menschheit. Ja.
Das stimmt mit Sicherheit absolut. Gleichzeitig darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass sie die Geschichte beschleunigt. Ja. Wenn man sie anschaut, die historischen Veränderungen, die es in den letzten Jahrhunderten gegeben hat, sind immer schneller und schneller und schneller geworden. Und insofern ist es die Frage, ob jetzt nicht einmal der nächste Entwicklungsschritt anstehen würde.
Anstehen. Also er war absolut notwendig, er wird aber nicht passieren.
Ja, das liegt an uns, würde ich sagen.
Ja, schon. Demokratie ist mühsam, ist viel Arbeit. Und momentan sind die Leute einfach mit anderen Dingen beschäftigt, wie Überleben. Und was haben wir jetzt? 900.000 Leute in Kurzarbeit und 600.000 Arbeitslose.
Na, da muss ich da ein bisschen widersprechen.
Okay, super.
Ja, also ich natürlich, selbstverständlich sind die Menschen auch mit Überleben beschäftigt, keine Frage. Die Sorgen werden größer, die Ängste werden größer. Aber ich glaube, dass es auch eine Chance ist, dass Menschen erkennen, dass irgendwas falsch gerannt ist. Also in diesem Trott, wenn wir jetzt einen Trott weitergemacht hätten, in dieser Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die sich eingebrannt hat über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, dass eben die haben, auch sagen, wo es lang geht und die nichts haben, auch brav, treu folgen und schön dankbar sind. In der Hochblüte dieses Gesellschafts- und Wirtschaftssystems komme ich ja gar nicht in die Gelegenheit, das zu hinterfragen. Habe ich gar nicht das Bedürfnis, irgendetwas daran zu ändern, weil ich auch grundsätzlich es mir nicht so schlecht geht. Ja? Ich habe meine Frau, ich habe mein Bier, ich habe mein Auto und das ist dann schon meine abgeschlossene Welt. jetzt, wo durchaus eine Veränderung wahrnehmbar ist, glaube ich schon, dass es auch eine Chance ist, dass Menschen erkennen, dass das Vergangene vielleicht nicht das Gescheiteste war. Das passiert aber nicht von alleine. Das passiert überhaupt nicht von alleine. Im Gegenteil, wenn wir nichts tun, dann fallen sie den Heilversprechungen der Faschisten in die Hände. Das heißt, das ist eine hochsensible und gefährliche Zeit, in der wir leben, weil wenn autoritäre Strukturen zunehmen, dann sind natürlich jene Menschen, die sich bislang keine großen Gedanken gemacht haben, sehr anfällig für diese autoritären Strukturen. Wenn wir es aber schaffen, das Bewusstsein dafür zu erzeugen, dass es auch Alternativen gibt, dann ist diese jetzige Situation auch eine Chance. Es ist halt eine sensible Zeit.
Sprich, es ist unsere Aufgabe als Arbeiterinnenbewegung, Alternativen aufzuzeigen. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Alternativen aufzuzeigen, dann könnte möglicherweise eine Wiederholung drohen von dem, was nach der bisher schwersten Wirtschaftskrise im Kapitalismus 1929 der Fall war.
Absolut.
Dass das Versagen der Linken zum historisch größten Erfolg der Rechten geführt hat. Und möglicherweise, da streiten sich ja die Wirtschaftsforscher momentan, aber wir werden es alle erleben, könnte es sein, dass die Wirtschaftskrise, in der wir uns jetzt gerade mittendrin befinden, noch stärker, noch tiefer, noch länger andauernder wird wie jene von 1929 FF?
Ja, an der Krise, die wir jetzt haben, werden wir noch lang kiefeln. Und es wird ein großer Machtkampf werden, wer diese Krise bezahlt.
Ja, die Kapitalisten haben wir nicht.
Weil man jetzt überlegt, dass sie schon sagen, ja, na, die Gebietskrankenkasse oder wie heißt sie jetzt, die österreichische Gesundheitskasse, da hat ein fettes Minus und ähnliches. Mir kommt es immer so vor, also wenn man die Kurzdiktion so nimmt, immer dann, wenn er anfängt, über irgendwas zu reden, was irgendwie ein Minus macht, egal was es ist, dann müssen wir das zahlen. Bis jetzt ist das immer nur so ausgegangen.
Ah, du meinst nicht die kurze Diktion, sondern nein, die Diktion des Herrn Kurz.
Genau, so habe ich das gemeint, ja. Genau.
Ich würde das ja nicht auf den Herrn Kurz beschränken, die Diktion, sondern auf die Welt der Wirtschaft und der Industriellen. Denn es ist durchaus für mich ein Bild zum Erkennen, dass die Krise sozusagen jetzt einmal, weil der Axel 1929 und die Wirtschaftskrise angesprochen hat und die Entwicklungen danach, es ist durchaus zu erkennen, dass jetzt auch mit der Rhetorik, die die Regierung und die Regierungsmitglieder üben, auch die Grünen, dass das so ein bisschen tatsächlich wie ein Krieg zu erscheinen ist. Es ist
der nationale Schulterschluss.
Der nationale Schulterschluss, das ist, gegen den Feind, gegen den äußeren Feind. Es ist ein Wind, der da noch kommen wird und über unsere Köpfe hinwegfegt. Und wir werden noch alles sehen, was da auf uns zukommt. Das heißt, diese ganze Rhetorik ist dann auch verpackt mit Einschränkungen. Und das ist auch spannend, wenn man sich genau anschaut, mit Einschränkungen von demokratischen Prozessen einerseits und mit Einschränkungen von mit Einschränkungen der Masse, ja, also der Menschen, die sozusagen da andere Werte entwickeln könnten oder dem entgegensetzen könnten, ohne dass sie sozusagen andere Menschen gefährden und den Virus sozusagen freie Hand geben. Das war ja gar nicht notwendig. Aber trotzdem Entscheidungen und Prozesse auch im Kampf gegen den Virus auf demokratischer Basis zu führen. Und genau das tun wir nicht. Und jetzt das Extrembeispiel ist Orban. Das ist ja ganz am Anfang angesprochen worden in Ungarn, dass hier sozusagen das Parlament sich selbst sozusagen aus der Demokratie rausnimmt und sagt, bitte Regierung, du darfst autoritär regieren. Bis die Krise vorbei ist nicht einmal gesagt worden, sondern man hat einfach gesagt, regiere autoritär und mach das für uns. Und das Volk. Und die Frage ist ja, wie lange dauert das? Wer sagt jetzt, wann es aus ist? Das heißt, du hast auf jeden Fall die Chance der Regierungen jetzt, und es ist fast egal, wo sie sind, in welchen Ländern, es ist jetzt die Chance der Regierung, die Demokratie zurückzufahren und Strukturen über die Menschen, über die Gesellschaft hin, drüber zu legen, die viel von der Demokratie wegnehmen.
Und genau das ist der Punkt, glaube ich, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Weil wir sagen immer Ungarn, weil es in Ungarn so offensichtlich ist, aber genau das, was in Ungarn passiert, passiert in vielen europäischen Ländern jetzt gleichzeitig, auch bei uns. Es sind hier Kompetenzen des Gesetzgebers, der Legislative, auch bei uns auf die Exekutive, auf die Regierung übertragen worden. Warum kann denn ein Gesundheitsminister per Verordnung Freiheitsrechte, Versammlungsrechte aussetzen? Das geht in einer Demokratie eigentlich gar nicht. Jetzt weiß ich schon, das ist alles wegen einem Virus. Ja, ja, eh. Aber die Frage ist schon, wenn das gesundheitspolitische Maßnahmen sind, ob das nur gesundheitspolitische Aspekte hat. Die Verwaltungsrichter haben das sogar begrittelt und haben gesagt, eine Verfassung ist auch mit Virus eine Verfassung. Das heißt, was da gerade passiert ist, ist eigentlich ungeheuerlich. Ich meine, ein Versammlungsrecht, das ist in der Europäischen Menschenrechtscharta verankert. Das ist integrativer Bestandteil unserer Verfassung. Und wenn ich Mindestabstände einhalte, um den gesundheitspolitischen Aspekt einzuhalten und Schutzmasken trage, um den gesundheitspolitischen Aspekt einzuhalten, dann wird mir doch niemand eine Versammlung verwehren können. Das passiert aber gerade. Und es geht noch weiter. Jetzt wird darüber überlegt, ob man vielleicht der ÖVP-Wirtschaftsbund-General, der Herr Ecker, hat jetzt erst heute gemeint, wenn Risikogruppen nicht arbeiten gehen können, dann werden Risikogruppen aber auch keinen Sport, keine Restaurantbesuche und keine Urlaube machen können. Wie geht's denn dem? Aber das ist ja nicht einmal widersprochen worden. Übrigens von keiner einzigen politischen Partei hätte ich deinen Aufschrei gehört. Das heißt also, es passiert ja derzeit etwas in unserem Land, dass die Strukturen autoritärer, strikter, hierarchischer werden. Und das, was mich so wurmt dran, ja, und das merke ich, wie viel Arbeit wir noch vor uns haben, dass sie dafür Applaus bekommen. Das ist ja das Groteske.
Ja, das Interessante ist ja etwas mit dem vorher schon von mir angesprochenen Epidemiegesetz, soll ja die Einschränkung von Massenveranstaltungen auf Dauer zu einer Möglichkeit werden, die der Gesundheitsminister per Verordnung erlassen kann, ja. Und dass der Gesundheitsminister keine Verordnung machen wird, ohne dass es einen Ministerratsbeschluss dazu gibt, oder zumindest die Schwarzen und die Grünen sie abgestimmt haben, das liegt auf der Hand. Ja, ich meine, in Wirklichkeit passieren sehr ähnliche Prozesse, nur dass es halt nicht ganz so offensichtlich ist wie in Ungarn.
Der einzige Unterschied zu Ungarn ist, dass unsere Gesetzgebung diesbezüglich eine Ablauffrist hat, die aber natürlich jederzeit verlängert werden könnte.
Aber nicht das Epidemiegesetz.
Aber die Übertragung der Kompetenzen von der Legislative auf die Exekutive.
Aber eben dieser Teilparagraf 15 Epidemiegesetz nicht. Der würde auf Dauer dem Gesundheitsminister ermöglichen, dass er Massenveranstaltungen untersagt. In Ungarn ist halt der große Klasseunterschied, dass dieses Ende der Notstandspolitik von der Regierung selber definiert wird. Ja, also das Parlament hat der Regierung die Macht übertragen und gleichzeitig gesagt, Regierung, du bestimmst, wann das Ganze wieder zu Ende ist. Ja, aber ich denke mal, in Wirklichkeit passieren in Österreich nicht so viele andere Sachen, nämlich genau unter dem vorher von Franz schon erwähnten Stichwort des nationalen Schulterschlusses, der mir manchmal sehr stark ans Jahr 1914 erinnert. Damals hat es halt nicht nationaler Schulterschluss, sondern Burgfriedenspolitik geheißen. Alle haben den Kriegskrediten zugestimmt und dann sind alle mit Jubel und Juhu in den Krieg gestürmt, der Millionen Tote gekostet hat. Weil man einfach die wahren Interessensunterschiede niemals hier angeschaut hat. Und ein Stück weit erinnert mich das auch an das, was momentan im Nationalrat passiert. Wenn ich mir anhöre, ja, von der Sozialdemokratie, ja, wir haben diesem Gesetz zugestimmt, obwohl viel schlechte Sachen drinnen sind, weil auch gute Sachen drinnen sind. Was ist denn das für ein Argument, bitte, irgendwie? Wenn ich weiß, es ist wo Scheiße drin, dann ist Scheiße drinnen und ich werde der Scheiße nicht zustimmen. Ja, das ist genau das, was nationaler Schulterschluss oder Burgfriedenspolitik ist. Irgendwie, denkt man, als Arbeiterinnenpartei, als Arbeiterinnenbewegung kann man keine Gesetze zustimmen, die offensichtlich negativ sind für die arbeitenden Menschen. Das passiert aber permanent, Tag für Tag, dass jetzt endlich eine Kritik wenigstens passiert an diesem Paragraphen 15 Epidemiegesetz, so wie er derzeit im Entwurf drinnen ist, das ist einmal ein guter Anfang, aber reichen tut man das bei Weitem nicht. Es geht einmal wieder darum, dass wir die Interessen der arbeitenden Menschen in den Vordergrund stellen und nicht weiterhin bei dem mitmachen, was jetzt seit eineinhalb Monaten in dem Land passiert, nämlich, dass man jeder verdammten Politik für die Kapitalisten zugestimmt haben im Nationalrat.
Was mir noch zur vorigen Sache eingefallen ist, in Deutschland beispielsweise, die haben zum Unterschied von uns so ein verfassungsgerichtliches Schnellverfahren. Das geht bei uns strukturell gar nicht. Das ist unser Verfassungsgerichtshof dann für nicht gebaut. Ja. Und in einem verfassungsgerichtlichen Schnellverfahren hat der Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe, also der oberste Gerichtshof in Deutschland, das Demonstrationsverbot beispielsweise als verfassungswidrig gekippt. Ja. Das heißt also, es ist völlig eindeutig und klar, dass so etwas nicht der Verfassung entsprechen kann und nicht der Verfassung entspricht. Ja. Und dennoch stößt sich daran kaum jemand. Also das, was mich so schockiert oder, wie soll ich sagen, so betroffen macht, ist, dass tatsächlich jetzt die politischen Kräfte, die dahinterstehen, unser demokratisch oder pseudodemokratisches System immer autoritärer machen, immer weniger Demokratie, immer mehr Herrschaft des Kapitals, immer weniger Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Genau diese Politik liegt derzeit in Umfragen bei 46-47%. Und das ist so bitter. Ja. Deswegen heißt, müssen wir wirklich diese Chance nutzen, dass die Menschen jetzt emotionalisierter sind, dass man ihnen klar macht, dass Alternativen möglich sind, dass andere Systeme, andere Gesellschaftswirtschaftsordnungen, andere Demokratien möglich sind als die real existierend oder real bald nicht mehr existierend.
Wie kommst du auf 46%, Dieter? Ich komme auf 83%. Weil diese Politik, die momentan gemacht wird, irgendwie wird offensichtlich einmal von den zwei Regierungsparteien unterstützt. Das haben wir auf 65%. Dann findet die DAÖ, die FPÖ auch nichts besonders Schlechtes dran und ja, die Neos kritisieren ein bisschen.
Gut. Also, da muss ich sagen, also ich bin ja wirklich unverdächtig, irgendwas mit der FPÖ am Hut zu haben. Ja, also das, glaube ich, kann man mir wirklich attestieren, dass ich da ein erbitterter Gegner der Freiheitlichen Partei bin. Aber im Endeffekt sind diejenigen, die sich rausstellen und für die Versammlungsfreiheit eintreten. Das glaubt man gar nicht. Ja. Jetzt weiß man schon, warum sie das tun. Ja. Das ist jetzt da nicht ganz ernst zu nehmen. Aber die Ideologen in der FPÖ auf die 1848er Revolution begründet, die nationalen Studentenschaften, also die machen hier schon auch Druck. Ja. Die Frage ist, wenn sie in der Regierung wären, hätten sie das wahrscheinlich noch schlimmer und noch schärfer machen. Da hast du natürlich recht.
Meiner Meinung nach geht es ja da, ich bin natürlich ganz beim Dieter bei dieser Aussage, aber meiner Meinung nach geht es ja dieser Regierung auch und ich weiß nicht, ob das rechtlich relevant ist, dass man mir dann ans Zeug fliegen kann, darum die Strukturen so herzurichten, dass eine Rückkehr zu mehr Demokratie noch lange auf sich warten lassen wird. Denn was passiert jetzt? Dann nicht nur, dass wir jetzt sozusagen diesen Virus als Feind bekämpfen müssen, sondern auch so bekämpfen müssen, dass die demokratischen Strukturen und Versammlungsrecht, Freiheitsrechte, Menschenrechte eingeschränkt werden müssen, weil sie sozusagen dem Kampf gegen den Virus im Weg sind. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und da sind ja auch manche Aussagen zwischen den Zeilen so zu sehen. Und jetzt kommt dann mit der Kraftanstrengung durch das Proletariat, durch die Menschen, die sozusagen mit ihren Steuern auch den Staat finanziell ausstatten, jetzt kommt nach diesem Kampf dann wiederum von der Regierung der nächste Wunsch zum Schulterschluss, um sozusagen die Wirtschaft wieder aufzurichten. Und zwar jene Wirtschaft, die uns in Zeiten zuvor oft in prekäre Lagen gebracht haben. Und das wird wiederum dazu sozusagen nutzen, um diese Einschränkungen, die bis jetzt gemacht worden sind, weiter aufrechtzuerhalten. Und ich bringe noch einen Aspekt ein. Und da ist natürlich auch, sind wir natürlich auch gefordert, massiv gefordert, auch seitens der Arbeiterinnenbewegung, da müsste man wirklich viel mehr Druck machen und viel mehr ausschreien. Die Frage ist ja auch, künftig, wenn es sich so weiterentwickelt, wann kommt der nächste Virus, wann kommt die nächste Krise in die Richtung, weil es ja da sehr einfach ist, sozusagen, die Leute unterm Deckel zu halten. Und wer sagt sozusagen, wann ist das beendet, was jetzt passiert, oder diese Notstandspolitik, wann wird die beendet? Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht doch noch sehr lange Zeit zumindest auf Sparflamme köcheln wird. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich vielleicht auch die eine oder andere Regel brechen, wenn sie da nichts tut.
Ganz ein wichtiger Aspekt, finde ich. ganz, ganz wichtiger Aspekt. Du hast gesagt, erstens einmal, dass das länger dauern wird. Ja, richtig. Ja. Und die Frage ist ja auch, die nächste Krise kommt ja hundertprozentig. Das ist ja im Kapitalismus angehaftet. Das ist ein systemimmanent, dass er von Krise zu Krise hoppelt quasi. Ja. Das heißt, es kommt die nächste Krise. Und Sie haben jetzt dann natürlich einen wunderbaren Test gehabt, was alles bei der Bevölkerung reingeht und was nicht. Also quasi geht eh alles rein. Das heißt, Sie haben jetzt ausprobiert, unter dem Deckmantel des Covid-19-Virus. Mag schon sein, dass vieles von dem war auch wichtig und richtig zu tun, damit eben der Virus sich nicht ausbreitet. Aber Sie wissen jetzt auch ganz genau, was geht. Und jetzt nehmen wir an, es kommt die nächste Krise und das ist kein Covid-20-Virus, sondern das ist eine Flüchtlingskrise, ja, oder eine Investitionskrise oder was auch immer. Ja. Das heißt, Krisen, die halt im Kapitalismus immer wieder kommen. Und dann stellt sich die Frage, nehmen wir dann wieder diese Maßnahmen hin, wo es keine sachliche Rechtfertigung in irgendeiner Art und Weise gesundheitspolitischer Natur gibt? Stellen wir die Füße dann wieder still und sagen, ja, das ist schon in Ordnung, weil die Regierung muss ja reagieren, die muss ja das Beste für uns alle herausholen. Und da müssen wir diszipliniert sein, zusammenstehen und gemeinsam die Krise bewältigen und um 18 Uhr klatschen. Oder ist es tatsächlich so, dass wir auch die ein oder andere Regel brechen müssen?
Oder gemeinsam die Krise des Kapitalismus bewältigen. Weil in Wirklichkeit ist es ja, hart gesagt, ist es ja pervers, wie sehr dieses System versagt hat beim Kampf gegen den Covid-19-Virus. Weil eigentlich ist das ein bekannter Virenstamm. Der gleiche Virenstamm an Covid-Viren gibt es oder sind seit ungefähr 40 Jahren bekannt. Irgendwie der letzte große Ausbruch davon war SARS und MERS. Bei SARS hat man 2003, 2004 relativ intensiv angefangen, den Virus zu beforschen, damals auch mit dem, was wir jetzt jeden zweiten Tag hören. Na, es wird eh bald ein Medikament, es wird eh bald eine Impfung geben. Und 2004 sind die Forschungen einfach eingestellt worden, weil es nicht profitabel genug waren irgendwie. Punkt eins. Punkt zwei, man sieht ganz offensichtlich, dass die Überlebens- oder die Sterbenschance, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachten will, von einem einzigen Kriterium am allerstärksten abhängen, nämlich von dem Kriterium, wie gut ist ein Gesundheitssystem aufgestellt oder nicht. Die meisten Toten prozentuell gerechnet an der Bevölkerung gibt es in die Länder, wo die Gesundheitssysteme am meisten kaputt gespart worden sind. Und das sind deutlich stärkere Prädiktoren, wie man das wissenschaftlich nennt. Ja, das sind deutlich stärkere Indikatoren dafür, ob man sterben wird oder nicht, als Alter, Diabetes, sonst irgendwas, ja, ist schlicht und einfach die Frage, gibt es genug Akutbetten, gibt es genug Intensivbetten, gibt es genug Beatmungsgeräte? Das ist schlicht und einfach eine Perversion. Ja. Und um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, die Frage, die der Franz vorher gestellt hat, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das darf mich sehr interessieren, aber ich glaube ja tatsächlich aus der momentanen Perspektive betrachtet, dass man uns einen ganzen Berg an ganz normalen bürgerlich-demokratischen Rechten, mit denen wir praktisch alle unser Leben, unser politisches Leben zumindest verbracht haben, dass wir uns einen Teil davon überhaupt erst wieder mühsam zurückerkämpfen werden müssen, bevor man die nächsten Schritte gehen kann zu einer Weiterentwicklung von Demokratie. Weil wir das Sekt, das darf mich interessieren.
Vor was ich mich fürcht, ist, was wir ja schon gesehen haben im Jahr 1933, dass plötzlich irgendein Gesetz oder irgendeine Verordnung vorgezaubert werden kann in den nächsten Jahren und anhand dieser dann irgendwelche demokratie- und menschenrechtliche Einschränkungen passieren können. Bei 1917 das Ermächtigungsgesetz, Kriegsermächtigungsgesetz, das hat ja dann der Dollfuss ausgezahlt und hat dann aufgrund dessen dann, was sagst du, Dieter?
Ich glaube, Robert Hecht war der Beamte, der das hergezaubert hat.
Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, und aufgrund von diesem Gesetz, das man wahrscheinlich einfach vergessen hat, außer Kraft zu setzen oder sonst irgendwas, ist dann eine Diktatur entstanden. Und wer kann uns jetzt dann garantieren, dass wenn diese Corona-Krise dann vorbei ist, dass alle Gesetze wieder auf den Stand vor Coronavirus gesetzt werden?
Ja, niemand kann das garantieren.
Eben, ja, und das macht
niemand. Niemand kann das garantieren. Und jetzt sind wir alle zum Glück in einer Situation, dass wir im Frieden aufgewachsen sind. Mhm. Das heißt, wir haben unser ganzes Leben, solange wir denken können, eigentlich eine relativ gute Zeit gehabt. Wir waren nie von Hunger bedroht, von Krieg bedroht und so weiter. Dadurch tun wir uns auch so schwer, irgendwie zu denken, dass auch was anderes möglich ist, in beide Richtungen. Besser, aber auch deutlich schlechter. 1918 war die Losung, nie wieder Krieg. Naja, zwei Jahrzehnte später war es wieder soweit.
Ja. Nehmen wir mal das heißt, vom Bürgerkrieg, der dazwischen getobt hat in Österreich, absehen.
Ja, natürlich. Ja. Das heißt, wir haben noch vor 10 Jahren gesagt, Krieg kann es bei uns nicht mehr geben, wir sind von Freunden umgeben. Naja, bei den Visegrad-Staaten bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ja. Das heißt also, natürlich verändern sich auch die Zeiten und niemand ist davor gefeit, dass es auch bei uns wieder solche Zeiten, wie du angesprochen hast, Marlies, geben wird. Selbstverständlich. Und wir sind auf dem direkten Weg dorthin. Wir sind mit Vollgas wandern wir Richtung Vergangenheit.
Ganz kurz, eins muss ich dazu sagen, irgendwie, weil du gesagt hast, wir haben nie gehungert. Ja, stimmt. Wir in Österreich, viele in Mitteleuropa und in Nordamerika und in Australien und in Neuseeland, was wir allerdings nie vergessen dürfen. Und ich weiß, das ist total ein grausiger Vergleich, das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn man davon spricht, irgendwie, wie arg dieser Virus jetzt ist, und ich will ihn überhaupt nicht relativieren, und ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man Maßnahmen setzen muss, um seine Ausbreitung zu begrenzen, soweit das irgendwie möglich ist. Aber wir hören von Todeszahlen in Italien, in Spanien, die in etwa den Todeszahlen entsprechen, wie viele Kinder jeden einzelnen Tag in dieser Welt verhungern.
Ja. Absolut, du hast vollkommen recht. Nur wir als Personen haben nie Hunger erlebt.
Richtig, aber für uns als Internationalistinnen, als solidarische Menschen, irgendwie kann das nicht die Frage sein, ob wir es selber erleben, sondern ich glaube, es ist eines zumindest, was mich persönlich und ich glaube uns alle politisch antreibt, dass wir eine Welt wollen, wo nicht jeden Tag 23.000 Kinder verhungern, obwohl jedes Jahr Millionen Tonnen Getreide und sonstiges Essen einfach im Atlantik versenkt.
Du hast vollkommen recht. Es ist halt nur so unendlich schwierig, Menschen in unserer Umgebung, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, in der Familie davon zu überzeugen, dass das von Relevanz ist, weil eben die Personen, die wir kennen, eben das selber nicht erlebt haben. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja, das heißt, wir brauchen einfach hier noch, und du hast vollkommen recht, als Internationalistinnen und Internationalisten ist es selbstverständlich unsere Aufgabe, das ganze System global zu hinterfragen und die Profitinteressen der Großkonzerne hier aufzuzeigen und dass die in Wirklichkeit an dem Elend dieser Menschen, die Hunger leiden, schuld sind.
Aber es sind manchmal so kleine Erlebnisse, die einem das klar machen. Ich habe dieses Kind total grausig gefunden, wie viel Butter meine Großmutter immer aufs Brot geschmiert hat. Ja, das waren immer 4 oder 5 Millimeter so dick, dass du wirklich den Bissen drinnen gesehen hast. Ich hätte so ein Brot nicht aufgebracht, ich hätte das voll grausig gefunden. Und für meine Großmutter war das einfach purer Luxus, weil sie einfach jahrelang keine Butter gehabt hat im Krieg. Und das war das, wie wenn wieder ein Geld da war, wie es wieder genug Butter gegeben hat, was für sie ihr Luxus war. Ein Butterbrot, wo so viel Butter drauf war, dass man den Biss drin gesehen hat. Wir reden nicht von Beluga-Kaviar oder sonst irgendwas, sondern von Brot und Butter irgendwie. Ja. Und so lange ist das auch nicht her in Österreich.
Man muss ja nicht unbedingt immer alles selbst erlebt haben.
Ja.
Du musst nicht unbedingt Hunger gehabt haben oder gehungert haben, um zu wissen, was es heißt, Hunger zu haben. Ja, und das, bei vielen anderen Dingen ist es genauso. Man kann das durchaus lernen. Man kann Geschichte lernen und man kann aus der Geschichte lernen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir in sehr naher Zukunft sehr schnell lernen müssen.
Und man kann, so wie es der Axel gerade gemacht hat, in Bilder sprechen. Und ich glaube, das verstehen die Menschen auch.
Da hast du vollkommen recht. Heißt,
wenn man das metaphorisch auch darstellen kann, mit Geschichten, mit Erlebnissen oder was, damit die Menschen auch begreifen, was es bedeutet. Beispielsweise um die Ungerechtigkeit und die Unfairness und den Wahnsinn der kapitalistischen Weltordnung darzustellen, ist ein sehr gutes Beispiel, dass es genug Atombomben gibt, um die Erde 150 Mal komplett zu zerstören, aber alle 3 Sekunden jemand an Hunger stirbt. Mhm. Und wer hier den Fehler nicht findet, ja, dem ist dann eh nicht mehr zu helfen. Mhm. Ja, das heißt also, das zeigt mit sehr einfachen Worten, mit sehr verkürzten Darstellungen auch, dass die Welt einfach eine ungerechte ist. Und dass die große Mehrheit von dieser Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung original nichts hat.
Dieter, auch da, wir haben eh alle sozusagen recht, was das betrifft. Aber da haben wir ja, als große Bewegung, die ja sozusagen Forderungen bei ihrer offiziellen Gründung gestellt, ich meine, schon viel früher gestellt hat, das weiß ich schon geschichtlich gesehen, aber bei ihrer Gründung 1888, 89, dieser politische Arm der Arbeiterinnenbewegung, Forderungen aufgestellt haben, die wir bis heute teilweise nicht erfüllt haben, auch nicht sozusagen in unserer westlichen Welt, in unserem Europa oder auch nicht in Österreich. Ja? Und das stimmt mir schon bedenklich, denn wir wissen das jetzt, was in Bildern sprechen, wie die Menschen lernen können, auch aus der Vergangenheit etwas mitzunehmen. Und das ist ein Stichwort, wo ich mir denke, sie haben schon geschafft, die anderen Kräfte, die sozusagen die Produktionsmittel, das Kapital in wenigen Händen konzentrieren wollen, damit sie Macht ausüben können und so eine Scheindemokratie unter Anführungszeichen aufbauen können. Sie haben schon gelernt, das etwas zu unterdrücken, ja, diesen Lernprozess. Das fällt mir jetzt besonders bei der Regierung und beim auf. Muss ich jetzt ehrlich sagen, was da passiert, und das träume ich auch sagen, ist eine Schande sondergleichen für den öffentlichen Rundfunk. Der Einzige, der kritisch hinterfragt, wenn er wem hat, als Interviewpartner, wirklich kritisch hinterfragt, ist einer, der jetzt auch nicht unbedingt der Arbeiterinnenbewegung zuzurechnen ist, das ist ein Wolf, man kann es ja namentlich nennen. Aber alle anderen, fast ohne Ausnahme, dann, selbst wenn die Regierung offensichtlich der Verfassung, Maßnahmen setzen, die der Verfassung widersprechen, aber wenn sie Maßnahmen setzen, die undurchsichtig sind, weil oft sich widersprechend sind für die Menschen, wenn dann die Polizei daraufhin stoppt, und da gibt es jetzt den öffentlichen Rundfunk, der das oft verteidigen tut. Das heißt, die schaffen es also tatsächlich sozusagen, die Leute dahingehend auch einer gewissen Art von Gehirnwäsche zu unterziehen. Und das stimmt mir tatsächlich für die Zukunft, weil wir es eh wissen, wie es gehen könnte oder wie es gehen sollte, durchaus auch nicht zuversichtlich. Zumal ja eins schon spannend ist, dass vielen Menschen auf der Welt, und das ist ja die Mehrheit, schlecht geht, dass viele nicht wissen, wie sie am nächsten Tag das Essen hernehmen müssen, ist zum großen Teil Schuld sozusagen, und das spreche ich auch, träume auch aussprechen, Schuld der westlichen Demokratien und des herrschenden Wirtschaftssystems, dass die westlichen Demokratien sozusagen quasi für sich in Anspruch nehmen und für sich auch ausnutzen. Und ich sehe jetzt leider nicht den Turnaround, dass wir das auch aufgrund der Krise der Demokratie, die wir haben, und auch aufgrund des Virus, den wir haben, sehe ich jetzt nicht, dass wir sozusagen in der Lage sind, speziell wir jetzt, wo wir es wissen könnten, in der Lage sind, das Ruder herumzureißen. Ich hoffe, ihr mir massiv. Ich habe nur tatsächlich vom Gefühl her massive Federn, dass das nicht, aber nicht einmal ansatzweise passiert. Im Gegenteil, dass wir uns in die gegenteilige Entwicklung auch auf Zukunft gesehen begeben haben. Ja, dass also Rücknahme demokratischer Prozesse, Demokratie quasi nur bei den Wahlen und sonst da sozusagen alles, was Selbstverwaltung, nicht? Wenn ich mich da auslassen darf, Selbstverwaltung in einer Arbeiterkammer, Selbstverwaltung in den sonstigen Interessensverbänden, Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, die jetzt auch von den Unternehmern dominiert wird. Das alles wird zurückgedrängt, zurückgefahren. Das schafft man auch. Und der Virus tut das sozusagen, der Kampf gegen den Virus tut das noch viel mehr einzementieren, noch viel mehr konzentrieren auf die Kapitalseite, und das andere haben wir eh schon gesagt. Also ich bin mir nicht sicher, auch so wie wir aufgestellt sind, auch politisch wie wir aufgestellt sind, ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich in einem annehmbaren Zeitraum für die Menschen schaffen werden, dass man da rauskommt.
Ich glaube, die große Frage ist, wer jetzt gerade überall außen vor gelassen wird. Es gibt ganz viele Gruppen, die haben halt kein Lobby, und die zahlen jetzt gerade momentan massiv drauf. Es gibt die Alleinerzieherinnen, die mit 2 Kindern zu Hause sitzen auf 50 Quadratmeter und Homeoffice machen sollen. Und dem gegenüber stehen Menschen, die mehrere Universitätsabschlüsse haben, auch Homeoffice machen, aber halt auf 100 Quadratmeter wohnen mit zwei Terrassen. Und ich glaube, dass wir auf eine massive soziale Krise zusteuern. Und wenn man den nicht in die Hand kriegt, bevor sie explodiert, wird's übel.
Ja, aber genau das ist, was ich vorher gemeint habe, mit, das ist auch eine Chance. Das heißt, da sind Menschen, in dieser Situation sind Menschen auch bereit umzudenken. Nur wenn wir nichts tun, wenn wir als Aktivistinnen, als Menschen, die sich politisch bezeichnen und politisch sind, hier den Zeitpunkt verschlafen, dann fallen diese Menschen, von denen du gesprochen hast, Marlies, den autoritären Kräften in die Hände. Und es ist ja schon bemerkbar, dass das passiert. Ja, Denunziantentum nimmt massiv zu. Ja, den Leid vermadern die an, dann weiß er sich nicht an die Babyelefantenregelung halten. Ja, die Polizei hat ja im Moment nichts anderes mehr zu tun, als irgendwelche Leute zu kontrollieren. Ja, das heißt also, es passiert ja schon, dass Menschen sich in diesen autoritären Strukturen einfügen. Das heißt, umso mehr ein Auftrag für uns, mehr Gas zu geben, damit wir da schauen, dass wir dieses System durchbrechen können. Eine Lösung, wie wir das konkret tun mit dem Zauberstab, wie es passiert, habe ich auch nicht. Aber ich glaube, wir dürfen nicht ruhig sein. Wir müssen weiter das thematisieren und nach außen tragen und vor allem Menschen davon überzeugen, ist so schlecht gesagt, sondern es Menschen offenkundig machen, Menschen aufzuzeigen, dass da was falsch rennt vom System her, nicht vom Virus. Der Virus macht seinen Job, wir machen unseren Job. Ja? Das heißt, da werden wir schauen, wer gewinnt. Aber im Endeffekt, das System ist das Falsche. Ja? Das ist das, um was es geht. Und der Virus zeigt das nur auf. Der Virus zeigt uns, wie falsch unser System ist.
Genauso wie der Virus auch nur eine Wirtschaftskrise, die vorher schon da war, verschärft irgendwie. Aber in die ganzen Wirtschaftsforscher in Verbund mit der Politik, mit dem Kapital und so weiter und so fort uns das Gegenteil einreden wollen. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dieser Blockwart-Mentalität, die du angesprochen hast, die da
genau das ein
solidarisches,
ja,
Menschenbild gegenüberzustellen. Es ist ja meiner Meinung nach nichts Falsches irgendwie, wenn wir uns darüber einig sind, wir brauchen bestimmte Schutzmaßnahmen, ja, dass wir uns dann gegenseitig darauf hinweisen. Ich brauche doch bitte keinen Kieberraum, irgendwem zu sagen, ja, du hast keine Masken auf in der U-Bahn irgendwie. Da kann ich doch selber meinen Pappen aufmachen und sagen, lieber Mann, liebe Frau, bitte du zu deinem eigenen Schutz und zum Schutz von anderen vor allem irgendwie heute bitte an die Regeln, die wir uns gemeinsam aufgemacht haben. Ja, und wenn es darum geht, dass man dem derzeitig regierenden System oder auch Krisenlösungsregime etwas entgegenhalten, können wir durchaus ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen entwickeln ja gerade ein Aktionsprogramm gegen die Doppelkrise, wie wir es nennen, also die Krise einerseits aus wirtschaftlicher Rezession und andererseits aus Corona-19-Pandemie, wo wir zwei Bild-Text-Kombinationen in der Woche über unsere Social-Media-Kanäle rausspülen und das Ganze dann mit längeren Einleitungstexten auf unserer Website auf widerstand.at zusammenzufassen zum Aktionsprogramm, das derzeit noch im Laufen ist, wo wir aber damit ein Stück weit einen Beitrag zur Diskussion darüber liefern wollen, wie können wir diese Kombination aus politischer, systemischer, wirtschaftlicher, kultureller, gesellschaftlicher und so weiter Krise, in der wir uns momentan ganz offensichtlich befinden, lösen miteinander. Und da teilen wir uns auch Wunsch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Themen habt, die ihr wollt, dass wir sie in unser Aktionsprogramm aufnehmen, setzt euch einfach an unseren Computer, schreibt unser E-Mail auf kontakt@widerstand.at und wir werden probieren, ob uns zu dem Thema was Gescheites einfällt. Wir können uns nicht versprechen, dass uns zu allem was Gescheites einfällt, aber alle Ideen werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Ohne die Diskussion abwürgen zu wollen, ich würde gerne nochmal probieren, die Kurven nochmal zu schlagen und möchte eine Frage einfach in unserer Diskussionsrunde werfen. Geht die Macht wirklich von der Demokratie aus oder geht die Demokratie von der Macht aus? Anders heranformuliert, bestimmen wirklich die Wähler und Wählerinnen alle 5 Jahre, wie unsere Gesellschaft reimt? Oder ist es nicht so, dass die Medienkonzerne, die Banken, die Großkonzerne, die Superreichen, egal wie man es jetzt da immer formulieren will, in Wirklichkeit ist es eh die gleiche Gruppe von Menschen, die all das sind, die sogenannten, das sogenannte 1%, wobei wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit eh nur ein Promille, um es genauer zu definieren, oder bestimmen die nicht in Wirklichkeit, was rein in unserer Gesellschaft. Und wenn man sich allein die Spendengeschichten an bestimmte Regierungsparteien anschaut, dann glaube ich, gibt es bestimmte Gründe, wo man sagen kann, das, was politisch wirklich rennt in dem Land, hat nichts damit zu tun, was 6, irgendwas Millionen Wähler und Wählerinnen einmal alle 5 Jahre sagen, sondern das hat damit zu tun, was jeden Tag vertreten von der industriellen Vereinigung, der Wirtschaftskammer und anderen Lobbyorganisationen, die Leute, die stinkreich sind und selbst in dieser Krise noch reicher werden wollen. Weil es kann man zum Beispiel keiner erzählen, dass wenn man ohne Profitwunsch im Hintergrund gescheite Tests entwickeln will, dass dann ein Test irgendwie, ob man positiv ist auf Covid-19, 85 Euro kostet. Das kann man wirklich keiner erzählen.
Ja, und vor allem die Frage ist nicht nur, dass es so viel kostet, sondern dass auch Unternehmen was dazu beitragen und einfach nicht so viel verlangen. Nicht? Das ist ja so eine Geschichte. Nicht? Vielleicht um einen Selbstkostenpreis hergeben.
Aber gut. Ja, Selbstkostenpreis
aber war okay. Auf deine Frage hin zurückzukommen, natürlich die Demokratie, so wie sie wir kennen, ist natürlich gegenüber vielen anderen Bereichen auf der Welt sozusagen etwas stärker, aber lenken ist selbstverständliches Kapital und die 1%, die habe ich vorher schon erwähnt, über die ganzen Produktionsmittel, Kapitalmittel und Möglichkeiten sozusagen quasi auch Meinungsbildung zu machen, verfügen, das ist ja gar keine Frage. Das heißt, der Demokratie zu vertiefen würde bedeuten, dass man auch in der Wirtschaft sozusagen eine Demokratisierung vornimmt. Nicht? Das ist auch ein Punkt, man liest langsam auf und sagt, dass in der Zwischenkriegszeit sozusagen da in diese Richtung was gemacht werden hätte sollen, seitens der Arbeiterinnenbewegung, das ja dann auch gescheitert ist. Aber das war zum Beispiel etwas, wo man unbedingt den Fokus hinlegen müsste, dass eben auch auf Wirtschaftsseite, auf Produktionsseite, auf wissensbasierter Seite demokratische Prozesse Platz greifen. Das wäre ein Schritt zu mehr Demokratie, und zwar für die Masse in einer Gesellschaft. Ja.
Ich glaube ja, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, wir sind mal faul geworden. Wir haben unsere Macht der Selbstorganisation und das Selbstsachen auf die Füße stellen eingebüßt. Das haben wir geopfert, sozusagen am Altar unseres Wohlfahrtsstaates. Jetzt ist der Wohlfahrtsstaat in Gefahr, beziehungsweise wird schon massiv beschränkt und auch unsere Mitspracherechte eben als, dass wir demonstrieren dürfen. Und ich glaube ganz einfach, dass wir einfach die Kraft, die wir haben, als Arbeiterinnen, als Angestellte, als wer auch immer politisch Interessierte, diese Kraft der Selbstorganisation ganz einfach wieder rausholen muss und einfach auf die Straßen gehen muss und sie nicht unterkriegen lassen darf. Also weniger im Konjunktiv zu sprechen und mehr im Wir wollen.
Tun.
Wir tun. Genau, wir tun.
Wenn wir uns darüber einig sind, dass ja die Macht eigentlich von der Wirtschaft ausgeht, ich tue jetzt sehr verkürzen irgendwie, ich will jetzt nicht zu einer ehemaligen Sozialministerin werden, aber wer schafft die Arbeitsplätze, wer ist der Böse, die Wirtschaft, so einfach, ich will einfach nur verkürzen, man kann ja sagen vom Kapital, müsste dann nicht eigentlich eine Demokratisierung der Gesellschaft auch in der Arbeitswelt beginnen?
Also das, was der Franz gesagt hat, genau um das geht. In der Arbeitswelt, im Betrieb, habe ich ja eine Teildemokratie. Ja? Da habe ich ja tatsächlich einen Betriebsrat, der von den Beschäftigten gewählt wird. Das ist der Betriebsrat hat Einfluss auf das Unternehmen, keinen umfassenden, aber einen gewissen Einfluss. Dieser Einfluss ist demokratisch legitimiert. Das ist genau das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass der Einfluss des Geschäftsführers, des Inhabers, nicht demokratisch legitimiert ist. Und deswegen ist natürlich der Betrieb, die betriebliche Idee, die Arbeitswelt eine gute Keimzelle, um eine echte Demokratie aufzubauen und von dort aus quasi auch dieses Bewusstsein für demokratische Prozesse zu unterstützen, zu nähern. Deswegen brauchen wir auch sehr politische Betriebsrätinnen und Betriebsräte.
Es ist gut, dass du das ansprichst, Dieter, weil ich möchte jetzt noch zwei Unterschiede hervorheben, die es zwischen Betriebsrat und anderen Räten gibt, wie zum Beispiel Nationalrätinnen etc. Ein Betriebsrat stört sich regelmäßig seinen Wählern und Wählerinnen. So was heißt Betriebsversammlung. Da gibt es eine direkte Diskussion, eine direkte Konfrontation auch manchmal. Und was es natürlich beim Betriebsrat auch gibt, ich weiß, dass das sehr selten genutzt wird, aber ein Betriebsrat kann abgewählt werden. Und zwar jederzeit. Das gibt es beim Nationalrat nicht, das gibt es beim Arbeitskammerrat nicht, das gibt es beim Bundesrat nicht, beim Landtagsabgeordneten, beim Gemeinderat, nirgends. Das ist ein Stück weiter Überrest aus der Zeit der Rätedemokratie, die ja eigentlich zur Begründung des damaligen Betriebsrätegesetzes, des heutigen Arbeitsverfassungsgesetzes geführt hat, die wir uns bis heute zum Glück, sage ich, zum Glück nicht wegnehmen lassen haben. Weil die Möglichkeit der Abwahl ist eigentlich ein sehr demokratisches Grundprinzip. Ich bin selber Betriebsrat und natürlich darf es mich überhaupt nicht freuen, wenn ich abgewählt werden darf. So ehrlich muss man schon sein. Aber für eine demokratisch hochstehende Errungenschaft heute ist trotzdem.
Ich kann als über Betriebsräte und Rätinnen natürlich nur das Allerbeste sagen. Und ich weiß jetzt aus Gesprächen mit Freunden und Freundinnen, wie der Unterschied ist zwischen Betrieben, wo es einen Betriebsrat gibt und jenen Betrieben, wo es keinen Betriebsrat gibt. Und das ist schon erstaunlich, dass in denen, wo es keinen Betriebsrat gibt und wo Kurzarbeit gearbeitet wird oder nicht gearbeitet wird, der Chef darüber klagt, dass er mit jedem Einzelnen eine Vereinbarung unterschreiben muss. Und wie dann einige gesagt haben, ja gut, dann gründen wir einen Betriebsrat und dann kannst du nur mal mit uns das machen, also mit dem Betriebsrat, hat er gemeint, ja, eh super, dann machen wir das so. Aber wenn die Krise vorbei ist, verschwindet es wieder. Also das Verständnis ist schon ganz erstaunlich. Und während in Betrieben, wo es einen aktiven Betriebsrat oder Betriebsrätin gibt, sind die Situationen auch ganz anders. Da gibt es eigene Fonds, die eingerichtet worden sind, wo zum Beispiel eben besser Verdienende einzahlen, damit soziale Härten von jenen, die weniger verdienen, abgefedert werden können. Also da passieren innerbetrieblich ganz so ganz andere Sachen, wo die Leute schon auf sich schauen, wo ganz plötzlich der Chef weiß, wer der persische Putzmann ist. Und halt dafür schaut, dass der persische Putzmann einen Laptop kriegt, damit seine Kinder nicht zurückbleiben beim Lernen. Und ja, das wobei, geht aber alles über den Betriebsrat. Ne?
Ich gebe dir ja hundertprozentig recht, dass ein Betrieb mit Betriebsrat besser dran ist als ohne Betriebsrat. Wobei, ich möchte da schon auch Unterscheidungen ein bisschen differenziert vornehmen, weil Betriebsrat ist auch nicht gleich Betriebsrat. Nein, ich Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die machen einen hervorragenden Job, was jetzt das Arbeitsrecht angeht. Die wissen ganz genau, was im Arbeitszeitgesetz, was im Arbeitsruhegesetz, was im Antrag drinnen steht. Und versuchen wirklich das Beste für ihre Beschäftigten herauszuholen und schaffen das teilweise auch. Aber sie leben dennoch in einem politischen Dämmerschlaf und erkennen noch nicht, dass das grundlegende Übel, nämlich das Profitinteresse der Großkonzerne, der Kapitalismus als solches eigentlich schuld daran ist, dass wir so wenig zu mitreden haben in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es die anderen, die das sehr wohl kapiert haben und auch ihre Betriebsratstätigkeit als politische Aufgabe empfinden. Keine parteipolitische, eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Ja, und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, es muss unser aller Aufgabe auch noch sein, Betriebsrätinnen und Betriebsräte, wenn wir sagen, dass die Keimzelle der Demokratie der Betrieb ist, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte hier alle Möglichkeiten bekommen, um dieses Bewusstsein auch zu entwickeln und dann diesen politischen Kampf auch aufzunehmen.
Darf ich da was ergänzen? Du, auch hier wiederum vollkommen richtig, Peter. Die Frage rund um Betriebsräte und die Arbeitnehmerschaft. Ich möchte aber eine Gruppe einbringen, die man oft sozusagen vergisst und die selber sich manchmal nicht zu jenen zählen, die und allgemein Begriff des Kapitals, das alles im Griff hat, der Wirtschaft, die alles im Griff hat, auch Demokratie. Und zwar jene Menschen, die so diese Scheinselbstständigen sind, die ganz massiv in prekären Selbstständigkeiten herumgrundeln müssen und diesen Kampf ohne ohne Unterstützung, ja schon gar nicht Unterstützung der Interessensvertretungen der Unternehmer oder so führen müssen. Die gehören nämlich da auch dazu. Die vergessen wir ja sehr oft da zu bearbeiten. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht der Job des Betriebsrates, aber insgesamt der Job, glaube ich, jener Menschen, die politisch hätten, nämlich eine gerechtere Gesellschaft. Das heißt, die müssen wir schauen, dass wir die mit reinbekommen, dass sich die genauso als Preisnehmer sehen, wie es die Menschen sind, die in Betrieben quasi angestellt sind und dort ihre Arbeitskraft zum Markt tragen müssen. Ja.
Also ich glaube durchaus, dass man an diese Leute auch denken muss. Also wir haben als Betrieb so da immer geschaut, irgendwie auf freie Dienstnehmer, Werkvertragsnehmer. Mittlerweile haben wir es halt einfach abgeschafft irgendwie, sondern es werden Leute noch mehr angestellt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ganz viele dieser neuen Selbstständigen oder EPUs oder wie man sie immer nennen will, denen geht es viel schlechter wie uns Angestellte. Die können sich nie die soziale Absicherung leisten, die wir haben. Jedenfalls der Großteil davon. Klar, es gibt schon eine Minderheit, denen es sehr gut geht finanziell, aber das ist eine Realität. Aber auf diese, was ich vorher nochmal zurück wollte, ist, wir sprechen ja sehr oft von den drei. Betriebsrat, Arbeiterkammer und Gewerkschaft. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie eigentlich Gewerkschaft entstanden ist in der Geschichte, und da kennen wir ja von einem alten Mann mit langem, langem Bart, viel länger wie unsere Bärte, jetzt sind auch nach 5 Wochen Homeoffice, lernen, Karl Marx hat die Gewerkschaften zweifach definiert. Ja. Und zwar einerseits als Preisfechter der Arbeit, sprich die sich darum kümmern, dass wir ein größeres Stückchen vom Kuchen kriegen. Das ist quasi der alltägliche Kampf, wenn man so will. Und gleichzeitig hat er gesagt, Gewerkschaften müssen Schulen des Sozialismus sein. Sprich, ein Stück weit immer darauf hinwirken, auf die Überwindung des Kapitalismus. Und wenn man jetzt von den dreien spricht, ja, dann ist es natürlich auch Aufgabe von Betriebsratskörperschaften, genau in die gleiche Richtung zu argumentieren. Jetzt weiß ich, dass das in Anbetracht der alltäglichen Arbeit, die vor uns Betriebsräten und Betriebsrätinnen steht, sehr oft nicht leicht ist, auch diesen Aspekt noch mitzubewältigen. Nichtsdestotrotz, wenn wir es ernst nehmen, dass wir eine neue Gesellschaft wollen, dann werden wir auch diesen ideologischen Klassenkampf in unseren eigenen Reihen, in unserem eigenen Betrieb führen müssen.
Und das funktioniert natürlich über Vertiefung der demokratischen Strukturen in der ganzen Gesellschaft. Ne?
Ja. Wobei es natürlich dann auch wieder die Frage ist, welche Form von Demokratie meinen wir? Meinen wir die Übertragung der bürgerlichen Demokratie auf den Betrieb? Sprich, wir wollen alle 5 Jahre einen Geschäftsführer und nach 5 Jahren ist er dann weg, oder wir wollen alle 5 Jahre die Prokuristen oder was auch immer. Oder meinen wir damit irgendwie einen Demokratiebegriff, der weit über das hinausgeht, ja? Nämlich eine permanente Mitbestimmungsmöglichkeit der Beschäftigten und dort, wo es direkte Leistungsnutzer und Leistungsnutzerinnen gibt, also ich meine jetzt nicht in Betrieben, die Vorprodukte herstellen, zum Beispiel, die dann wieder an andere Betriebe verkauft werden, aber zum Beispiel in dem, was man Daseinsvorsorge nennt, jetzt Wasserversorgung, Stromversorgung, öffentlicher Verkehr, Sozialbereich, Gesundheitsbereich und viele andere Dinge noch, wo Leute direkt einfach die Leistungen nutzen, dass die auch mitreden und mitbestimmen konnten. So wie es zum Beispiel in dieser Bewegung der besetzten Betriebe in Lateinamerika ist, wo ja momentan, ich habe keine aktuellen Zahlen im Kopf, aber viele, viele tausende Betriebe unter der Kontrolle der Beschäftigten funktionieren, insbesondere in Argentinien, Venezuela und Brasilien.
Das ist eine ganz wichtige Botschaft, Axel, dass man auch erzählt, dass es bereits sowas gibt, dass man das nicht alles neu erfinden muss. Dass es Betriebe gibt, die so funktionieren. Und zwar nicht irgendwann in der Pariser Kommune oder in der 88 oder bei den Wiedertäufer von Münster, sondern jetzt, genau, in unserer heutigen Zeit, jetzt passiert das. Es gibt Systeme, die funktionieren. Und auch die Fenster in der Vergangenheit, die es gegeben hat, haben funktioniert so lange, bis sie von außen meistens mit Waffengewalt wieder niedergeschlagen wurden. Das heißt, das System ist, also es sind Alternativen zum real existierenden System möglich. Ja? Wir müssen nur den Mut haben, diese Chancen auch zu ergreifen. Dazu müssen wir halt noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, um viel mehr Verbündete in diesem Kampf zu finden, damit wir diese Gedanken auch mehrheitsfähig machen. Weil derzeit, wie gesagt, 48% sehen es anders. Oder du sagst also 87%.
83, habe ich gesagt. 83,
Entschuldige.
17% haben noch die Sozialdemokratie, wobei immer natürlich auch die Frage stellen, ob wirklich 17% für das Gleiche stehen wie wir politisch, weil da manchmal andere Sachen her. Aber egal. Weil du sagst, jetzt ist ein wichtiger Punkt, ein zweiter wichtiger Punkt ist wo? Weil ganz viele Leute sagen dann, ja ey, aber da drunten, in Lateinamerika, das ist ja nicht bei uns. Punkt eins. Erstens gibt es natürlich auch Betriebe, so, die so funktionieren in Spanien. In Spanien, in Griechenland etc. pp. Und dann werden die Leute immer sagen, ja, aber in Österreich. Nein, so ist es schlicht und einfach nicht. In Österreich hat es 8000 besetzte Betriebe gegeben im Jahr 1945. Das waren genau die Betriebe, die aus genau dem gleichen Grund besetzt waren und unter Arbeiterinnenkontrolle gestellt worden sind. Aus den gleichen Gründen, wie es heute auch in vielen Ländern passiert. Die Kapitalisten sind abgehauen und haben die Betriebe verrotten lassen. Damals halt großteils, weil es Nazis waren und sie angeschissen haben vor der Rache der Alliierten und der Arbeiterinnenbewegung. Aber auch in Österreich hat es das gegeben.
Vielleicht nur ganz kurz nur zu diesen Gedanken. Das zeigt aber auch, dass der Unternehmer die Arbeitskräfte braucht, weil er sonst seinen Betrieb nicht führen kann. Arbeitnehmer aber keinen Unternehmer braucht, weil er sich selber auch verwalten kann.
Na, unsere Leute sind definitiv gescheit genug, das sagen tausende Betriebe auf der Welt irgendwie, die am Laufen gehalten werden. Ich glaube, das kennt ja jeder von uns.
Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Genau. Ist ja total lustig irgendwie, ich merke das öfter, wenn ich durch die Abteilungen gehe und wenn es dann auf einmal von alle Kolleginnen her, die Woche geht es uns gut, die Woche ist leiwand irgendwie, es ist kein Stress irgendwie, alles rein total gut. Und dann kommst du drauf herum, naja, der Chef ist nicht da schlicht und einfach irgendwie. Das sagt auch die Leute bei uns kennen das total gut. Und das ist für mich die große Hoffnung für eine bessere, für eine neue Welt, was unsere Aufgabe, glaube ich, ist, als politische Aktivisten und Aktivisten, ist diese Idee weiterzutragen, breiter zu machen, in viele Köpfe, in viele Herzen zu bringen, weil Politik funktioniert weder nur rational, nur emotional. Wir müssen das beides zusammenbringen. Das ist schlicht und einfach unsere Aufgabe. Ein kleiner Beitrag dazu ist unser Podcast Das politische Quartett. Wir hoffen, dass er euch auch diesmal gefallen hat. Der nächste kommt bestimmt. Dass euch abonnieren, herzen euch an, dazu weiterverbreiten, schickt ihn über die Social Media aus. Wenn ihr eine Idee für Themen für die Sendung habt, könnt ihr uns schreiben an kontakt@aufwiderstand.at. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sagen gemeinsam bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.